Ich bin froh, dass wir das ganze Kapitel 5 gelesen haben. In der Predigt möchte ich auf die Verse 7 bis 11 eingehen. Aber der ganze Kontext zeigt, dass wir Geduld haben sollen. Es gibt nämlich viele Aspekte des Lebens, wo wir diese Geduld brauchen, um leben zu können. Jakobus weiß das und deswegen sagt er, habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn und stärkt eure Herzen darin, in dieser Geduld. Jakobus weiß oder spricht oder beschreibt eine Welt in Kapitel 5, in der er den Wunsch nach der Wiederkunft, nach der Ankunft Christi deutlich spürt. Es gibt so viele Dinge, die er selbst erlebt, die sie als Christen erleben, dass ihnen sagt, ach, wäre die Ankunft des Herrn doch schon da. Das wäre doch gut. Ankunft heißt ja Advent und wir haben heute den vierten Advent. Und der Advent hat ja mehrere Ankunftspunkte, so können wir sagen. Einmal denken wir natürlich an die Geburt Jesu. Jesus ist auf die Erde gekommen als Baby. Das war die Ankunft. Dann war eine große Ankunft Jesu, als er in Jerusalem am Palmsonntag eingezogen ist. Das war ein großer Advent. Das sagte man auch zum Beispiel, wenn der Kaiser mal in die Stadt kam und er dort einzog, dann sagte man, oh Advent, er ist angekommen. Etwas ganz Wichtiges ist jetzt passiert. Und natürlich der dritte Aspekt, wir warten, dass er wieder ankommt. Das sagt ja Jakobus auch hier in diesem Text. Hab Geduld bis zum Advent Jesu Christi. Das steht noch aus, aber er wird noch kommen. Ich war 8 Jahre alt, als im September 1974 meine Familie ein Ausreisevisa aus der Sowjetunion bekam. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Wir lebten damals in der Sowjetrepublik Kirgisistan und durften dann nach Deutschland in den freien Westen ausreisen. Man hatte dann, ich weiß nicht, 3-4 Wochen Zeit und dann musste man weg sein. Unser Alltag veränderte sich radikal dadurch, dass wir so ein Visa hatten. Wir verkauften auf die Schnelle unser Haus, packten einige Koffer und nur das Nötigste hinein, besorgten Flugtickets bis Moskau und dann bis nach Frankfurt. Mein Vater und die älteren Geschwister, sie kündigten ihre Arbeitsplätze und die anderen gingen nicht mehr zur Schule. Denn dieses Visa veränderte unser komplettes Leben. Meine Eltern verschenkten dann unsere Möbel zum Beispiel und den Hausrat an Verwandte und Freunde. Und alles, was wir in den nächsten Tagen bis zur Ausreise gemacht haben, hatte nur noch einen Blick, einen Fokus, nämlich wir sind bald weg. Es passiert etwas ganz Wichtiges. Und in dieser Zeit zwischen Ausreiseerlaubnis und wirklicher Ausreise hatte ich als 8-Jähriger ein für mich sehr bedrückendes Erlebnis. Wir hatten im Wohnzimmer ein kleines Wandradio hängen. Das war damals so ein kleiner Kasten mit ein Röhrenradio und man schaltete das ein und wenn das dann warm war, dann sprach das. Ein Schmuckstück, das hing an der Wand. Ein Junge aus der Verwandtschaft, der gerade bei uns war, hatte sich dieses Radio von der Wand genommen, hatte die Rückwand einfach rausgerissen und sagte, oh, da ist ein Lautsprecher drin, da ist ein Magnet und den will ich haben. Und nach dem Motto, ihr fahrt ja sowieso weg, ihr braucht das ja nicht mehr. Ich kann das ja einfach jetzt kaputt machen. Und als man ihn zur Rede stellte, dann sagte er, ich hätte es ihm gegeben. Und deswegen hat er sich das genommen. Und das stimmte nicht. Über diese falsche Anschuldigung, die mir sehr zu schaffen machte, sprach ich dann mit meinem Vater und sagte ihm das. Und er sagte mir nur, beachte es doch einfach nicht. Lass es doch so sein. In ein paar Tagen fahren wir weg und dann hat das alles gar keine Bedeutung mehr. Weder das Radio, noch dass sich jemand angeschuldigt hat. Mein Vater zeigte mir, dass ich nur noch ein wenig Geduld bis zur Ausreise haben sollte. Die Ausreise, sie würde alles verändern. Und diese Situation kam mir wieder in den Sinn, als ich über diesen Text und über Geduld nachdachte und wie wir damit umgehen können. Vielleicht kennst du auch in deinem Leben oder hast du auch hin und wieder Probleme mit Geduld. Eigentlich wollen wir ja alle geduldig sein, aber wir kommen nur so selten dazu. Es klappt nicht immer. Geduldig zu sein ist auch gar nicht so leicht, besonders dann nicht, wenn man in der Spannung steht, besonders dann nicht, wenn es genau darauf ankommt, dass man jetzt geduldig sein soll und die Spannung aushält. Geduld ist keine Eigenschaft, die ich einfach irgendwie billig bekommen kann. Auch jetzt in dieser Zeit vieler Einschränkungen ist meine Geduld sehr gefragt. Und ich weiß, Geduld kann ich nicht einfach nur so einschalten wie ein Radio und dann ist sie da, weil ich sie gerade brauche. Geduld ist auch keine Begabung, die jemand hat oder jemand anders nicht hat. Aber Geduld ist die Frucht des Heiligen Geistes. Eine Eigenschaft, die sich bei Menschen finden, die sich von Gottes Geist steuern und verändern lassen. Der Apostel Jakobus wusste um die Schwierigkeit mit der Geduld und deswegen sagt er in Vers 7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Jakobus möchte sagen, mit der Ankunft des Herrn wird sich alles ändern. Das ist eine ganz neue Situation. Du musst nur Geduld haben, bis es soweit ist. Was ist denn nun eigentlich Geduld? Hier ist mit Geduld keine träge Dickfälligkeit gemeint, auch keine sture Eselsgeduld. Es ist keine Geduld, die einfach nur wartet, um zu sehen, was kommt denn nun, was wird einfach eintreffen. Die hier beschriebene Geduld ist eine aktive Geduld. Sie ist eine Geduld, die Ausdauer mitbringt, die immer weitermacht. Auch in der angespannten Situation, die das Leben für dich und für mich gerade so bietet, diese Geduld gibt nicht auf, weil die Ankunft Jesu den Ton angibt. Das erwartete Ereignis der Ankunft wird kommen. Das hat uns Gott in seinem Wort versprochen. Aber niemand weiß, wann es soweit ist. Wer aber mit dieser Ausdauer unterwegs sein möchte, der muss in dem Alltag dann mit einer zweifachen Ausrichtung arbeiten oder den Alltag so gestalten. Es ist so, als wären das so zwei Gleise. Einmal sind wir auf den Alltag orientiert. Wir müssen leben. Wir müssen die alltäglichen Dinge tun. Das heißt, ich lebe und arbeite so, als würde ich damit rechnen, dass ich noch ganz lange auf die Wiederkunft Jesu warten müsste und deswegen diese Dinge alle noch erledigen muss, um den Alltag zu bestreiten. Und die andere Ausrichtung ist, nämlich auf die Ankunft Jesu orientiert zu sein, Ich lebe und arbeite gleichzeitig aber mit dem Bewusstsein, dass die Ankunft Jesu auch in Kürze sein kann. Und wenn die Ankunft Jesu dann eintritt, dann weiß ich, dass alles, was ich gerade tue und meine Habe, die ich gerade erwirtschaftet habe, dann kaum noch eine Bedeutung mehr haben wird. Und ich merke im praktischen Leben, es fällt mir nicht leicht, diese beiden Dinge gleichzeitig zu sehen und in guten Einklang zu bringen. Ich baue mir auf der einen Seite ein Haus und rechne damit, dass ich noch ganz, ganz lange in dem Haus natürlich leben kann, sonst wird sich das ja nicht lohnen, das Haus zu bauen. Und auf der anderen Seite weiß ich, ja, der Herr kann wiederkommen. Dann muss ich ja bedenken, wie aufwendig gestalte ich das Haus. Das möchte ich dann beim Bauen eben nicht vergessen. Ich versuche, meinen Lebensunterhalt so zu verdienen, dass ich bis zum Lebensende gut davon leben kann und möchte gleichzeitig nicht vergessen, dass nämlich mit der Ankunft Jesu mein Monatsgehalt gar keine Rolle mehr spielt. Oder das, was ich auf dem Konto habe, spielt dann auch keine Rolle mehr. Und dann sollte ich mich schon fragen, wie viel Sparen ist eigentlich angesagt? Wie viele Überstunden sind angesagt? Wie viel Karriere ist angesagt? Für mich ist das eine Herausforderung zwischen diesen beiden Gleisen. Und manchmal fühlt sich es sogar wie ein Spagat an, der dann wehtut, weil ich im Moment nicht weiß, auf welchem Gleis stehe ich eigentlich. Im Jakobustext werden zwei große Herausforderungen für die damaligen Leser des Briefes angeführt. Viele Menschen damals erlebten Unrecht durch Ausbeutung in der Arbeitswelt und in Krankheit. Es gab kaum Arbeitnehmerrechte. Und für viele Krankheiten gab es damals keine Medikamente. Habt nun Geduld ist ein Appell von Jakobus, trotzdem durchzuhalten, obwohl das so ist. Weil mit der Ankunft Jesu nämlich die erlebten Ungerechtigkeiten und die Krankheiten keine Bedeutung mehr haben werden. Aber in dieser Zwischenzeit, bis die Ankunft da ist, in dieser Zwischenzeit, während Ungerechtigkeit und Krankheit erlebt wird, musste man doch schauen, wie man im Alltag mit diesem Ballast umgehen kann und seinen Alltag praktisch gestalten kann. Und mir scheint, Jakobus will sagen, Geduld brauchst du, diese Geduld, die er meint, um in diesem Zwiespalt nicht zerrissen zu werden. Da hatte ich es damals als Kind bei unserer Ausreise nach Deutschland leichter gehabt. Ich wusste, es gab einen Termin, der war schon fest, die Tickets waren gebucht. Ich wusste, ich musste nur noch ein klein bisschen warten und dann würden alle Probleme, die mir damals als Kind so groß erschienen, die würden dann gar keine Bedeutung mehr haben. Ich konnte beruhigt mein Herz in Geduld stärken, um mit Jakobus zu sprechen, denn in wenigen Tagen würde dieser Druck weg sein. Es war mir eigentlich sofort nach dem Gespräch mit meinem Vater klar, dass es eigentlich gar nicht so wichtig war, dass das Radio nun kaputt war und dass der Junge so etwas über mich gesagt hatte. Aber nehmen wir an, wir wüssten, dass Jesus morgen wiederkommen würde oder in einer Woche oder in einem Jahr oder in 10 Jahren. Sagen wir mal, wir wüssten einen Termin, wann er wiederkommt. Dann könnten wir uns doch darauf einstellen. Aber wäre das gut? Auf der einen Seite könnte ich doch viel klarer entscheiden, ob ein Autokauf sich noch lohnt oder ob eine Operation sich noch lohnt oder warte ich jetzt einfach, bis Jesus wiederkommt. Ich könnte viel einfacher entscheiden, ob es sich lohnt, gegen erlebtes Unrecht nochmal anzugehen oder überlasse ich das einfach dem Richter, der da kommt, wie Jakobus das sagt, der steht vor der Tür. Aber nach den Worten Jesu können wir den Zeitpunkt seiner Ankunft nicht wissen und wir sollen es wohl auch nicht wissen. Matthäus 25, Vers 13, denn ihr wisst nicht Zeit noch Stunde, hat Jesus gesagt. Und so bleibt in uns und für uns diese Anspannung dieser Zweigleisigkeit. Auf der einen Seite weiß ich nicht, wann die Wiederkunft Jesu stattfindet, und deswegen praktiziere ich praktisch täglich diesen Spagat, meinen ganz normalen Alltag zu meistern, so als würde das Leben natürlich immer so weitergehen und auf der anderen Seite mein Denken und mein Handeln auf die Erwartung der Ankunft Jesu auszurichten. Aber wie kann ich diese Spannung aushalten? Wie bekomme ich das in ein gesundes Verhältnis? Und ich denke, dass Jesus uns da Lösungen anbietet. Wir lesen in Matthäus 24 einige Endzeitreden von Jesus. Und in dem Gleichnis von dem treuen Knecht lesen wir ab Vers 45, dass dieser treue Knecht Aufgaben bekommt. Das sind ganz normale Alltagsaufgaben und die, indem er diese Alltagsaufgaben ausführt, ist er bereit auf die Wiederkunft seines Herrn. Sein Herr ist verreist und niemand weiß, wann er wiederkommen wird. Damals bedeuteten lange Reisen, dass sie manchmal mehrere Monate, manchmal konnten sie auch Jahre dauern. Das Reisen war sehr langsam und sehr aufwendig gewesen. Der Knecht konnte nicht wissen, wann sein Herr wiederkommt. Es konnte bald sein und es konnte aber auch sehr lange dauern. Aber der Knecht sollte auch nicht einfach jeden Tag dort sitzen und überlegen, wann es denn wohl sein könnte und ob es denn jetzt schon ist oder morgen schon ist oder übermorgen schon ist. Er würde bereit sein, wenn er einfach heute das tut, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Und das waren ganz alltägliche Aufgaben des Alltags. Er sollte sich eigentlich nur darum sorgen, dass er sich treu um diese Dinge kümmert im Sinne seines Herrn. Nämlich er sollte gucken, dass es diesem Haus, dem er jetzt vorzustehen hat, einfach gut geht. Alles alltäglichen Dinge. Und dann wäre er ganz genau vorbereitet auf den Zeitpunkt, wenn sein Herr kommen würde. Die Frage, wann der Herr dann wiederkommt, bekam dann eine untergeordnete Rolle. Er wusste nur, es wird passieren, aber sein Handeln war auf das Jetzt ausgerichtet. Er war dann gut vorbereitet, indem er die alltäglichen Dinge tat. Das sagt mir, ich kann als Christ also ein ganz normales, auf den Alltag konzentriertes Leben führen und gleichzeitig auf die Ankunft Jesu exakt vorbereitet sein. Ich kann also in diesem Sinne die Wiederkunft Jesu erwarten, ohne mich zwischen dem diesseitigen Alltag und der Ankunft Jesu nachdenken, ob er morgen dann oder übermorgen kommt, verbiegen zu müssen. Du gehst dann täglich an deine Arbeit, gehst einkaufen, betreust deine Kinder, kümmerst dich um deine Familie, bringst dich in deine Gemeinde ein und hast vielleicht sogar ein Hobby. Du führst also ein ganz normales alltägliches Leben und bist auf diese Weise gut vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu, weil du Dinge tust, die Gott für den Alltag dir aufgetragen hat. Und darin hebt sich für mich ein Widerspruch, den ich manchmal spüre, auf. Es sind nicht mehr zwei getrennte Welten, wenn ich den alltäglichen Dingen nachgehe oder wenn ich mich mit Gott beschäftige. Das gehört dann immer zusammen. Es ist beides verknüpft. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung, diese Dinge in ein gutes Gleichgewicht zu bringen und zu halten. Habt nun Geduld, sagt Jakobus, und er weiß, er muss uns dazu auffordern, denn es ist eine Tugend, die im Alltag gelernt wird. Wir wissen, das Leben ist so, wie es ist. Manchmal haben wir sonnige und unbeschwerte Zeiten. Und manchmal erinnern wir uns zurück, wie das war, als wir kleine Kinder waren. Da war jeder Tag ungefähr so. Wir sind aufgestanden, es war alles da, wir wurden versorgt, bis wir abends wieder schlafen gegangen sind. Keine Sorgen, alles war irgendwie schön gewesen und das wünschen wir uns manchmal zurück. Es gibt eben Zeiten, da gelingen viele Dinge einfach gut und das Leben ist einfach schön und du freust dich über das Leben. Aber da wir uns nicht mehr im Paradies befinden, gibt es auch Zeiten durchaus, da erleben wir Probleme. Wir erleben mittelschwere Krisen und manchmal sogar schwere Katastrophen. Wir sind also im Leben unterwegs und es liegen oft kleinere, aber auch dickere Steine auf unserem Weg. Und Jakobus ist da ganz realistisch. Er sagt nicht, wenn du Jesus hast, dann hast du keine Probleme mehr, sondern er sagt, hab Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Jakobus sagt, es gibt Krankheiten, die uns sehr belasten und unser Leben bedrohen. Niemand ist gerne krank. Und das sind Steine, die auf unserem Lebensweg liegen. Ich möchte nicht krank sein und du sicherlich auch nicht, wenn es nicht sein muss. Wenn wir jedoch ernsthaft krank werden, dann sagt Jakobus, dann sollen wir Hilfe im Gebet suchen. Das ist ein Weg, um Geduld bis zur Ankunft Jesu zu haben. Jakobus 5, Vers 13 und folgende. Solche Situationen der Krankheit, so meint Jakobus, können so schwer sein und sogar zu schwer sein, um sie alleine ertragen zu können. Jakobus sagt uns, dass wir dann nicht mehr alleine beten brauchen und auch wahrscheinlich nicht mehr alleine beten sollen. Wir sollen dann die Gebetsunterstützung und die Seelsorge der Ältesten in Anspruch nehmen. Eher ein Ausnahmefall oder im Ausnahmefall erleben Kranke übernatürliche Heilung. Der Normalfall ist eine natürliche Heilung, wenn es gut ausgeht mit der Krankheit. Aber wenn es nicht gut ausgeht mit der Krankheit, dann tritt der Tod als Folge der Krankheit ein. Im Gebet des Glaubens verspricht Jakobus nicht garantierte Heilung, sondern ein ermutigendes Aufrichten in der Krankheit, ganz gleich, wie das mit der Krankheit gerade so ausgeht. Jesus wird wiederkommen bis zur Ankunft des Herrn. Das soll in solchen Situationen ein besonderer Trost sein, denn in beiden Fällen, in der Genesung, aber auch im Ableben, ist es so, dass mit der Ankunft des Herrn hat der Tod ausgedient. Ich bin aufgefordert und herausgefordert. Durch Jakobus habe oder wir können sagen, lerne Geduld auf die Ankunft Jesu. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis lesen, da heißt es, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben und das unterstützt, der Glaube unterstützt diese Geduld, die man auch in der Krankheit braucht. Das andere große Feld, das Jakobus anspricht, das sind erlebte Ungerechtigkeiten. Und ich denke, da hat sicherlich jeder von uns schon mal Erfahrungen damit gemacht. Niemand hat es gerne, wenn er ungerecht behandelt wird. Besonders bitter sind Ungerechtigkeiten, wenn man gerade keine Möglichkeit bekommt, das Recht einzuklagen oder dagegen vorzugehen. Und ich glaube, dass solche Ungerechtigkeiten unter Umständen noch schwerer zu ertragen sind als manche Krankheiten. Weil Krankheiten kommen, da können wir meistens niemanden dafür so verantwortlich machen und sagen, du bist schuld daran, dass ich jetzt krank bin, sondern Krankheiten bekommen wir und dann denken wir, naja, jetzt habe ich sie und muss irgendwie damit umgehen. Aber bei Ungerechtigkeiten, da haben wir jemanden vor Augen, der dafür verantwortlich ist oder dafür verantwortlich sein könnte. Und diese Verse in Kapitel 5, die ersten 6 Verse, sprechen deswegen auch ein Wehe über die Reichen aus, damals, die ihren Reichtum durch Ausbeutung ihrer armen und wehrlosen Arbeiter angehäuft haben. Das Rechtssystem damals gab es wohl nicht her, dass sich diese Arbeiter wehren konnten. Es gab keine Gewerkschaften, die dafür eingetreten sind, dass sie ihr Recht bekamen. Und so mussten sie damit irgendwie leben. Vielleicht waren einige dieser Arbeiter auch Sklaven und die hatten sowieso keine Rechte, die sie irgendwo einklagen konnten und trotzdem mussten sie irgendwie damit leben. Und Jakobus möchte insbesondere solche Christen in dieser Situation ermutigen. Jakobus sagt, der Richter steht vor der Tür. Auch Unrecht, das du jetzt nicht beheben kannst, wo du jetzt noch kein Recht bekommen kannst, ist bei Gott nicht vergessen. Der Richter kommt und er wird das alles in seine Bahnen bringen. Er wird das alles gerade stellen. Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander, dieses Grummeln gegeneinander nützt niemandem etwas. Aber der himmlische Richter wird alles ändern, wenn er kommt und er wird das Recht bringen, das man jetzt gerade noch nicht bekommen kann. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es dazu, dass Jesus jetzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters sitzt. Und wir können darauf vertrauen, er sitzt dort und er sieht deine Situation, wenn du zu Unrecht irgendwie behandelt wirst. Und von dort, eben aus dem Himmel, wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Gerechtigkeit ist im Anmarsch. Sie wird kommen, sie wird eintreffen, auch wenn du sie jetzt nicht vielleicht gerade für dich in Anspruch nehmen kannst. Deswegen sagt Jakobus, habe Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Habe oder lerne Geduld im festen Blick auf die Ankunft Jesu. Und das ist eine Spannung, mit der wir leben müssen. Es ist gut, wenn man für solch eine schwere Herausforderung, und das ist sicherlich nicht leicht, gute Vorbilder hat. Und in Jakobus 5 werden uns einige Vorbilder ja genannt. Jakobus nennt die Vorbilder und sagt, schaut auf die Bauern. Sie warten ganz selbstverständlich in Geduld, bis die gekeimte Saat so weit ist, dass sie Frucht trägt. Jeder Bauer weiß, dass es keinen Sinn macht, das beschleunigen zu wollen. Man kann nicht an den Pflanzen ziehen und damit sie schneller wachsen. Es nützt überhaupt nichts, ungeduldig zu sein. Davon wachsen die nicht schneller. Aber ausdauernde Geduld in solch einer Situation zu warten, bis die Sache ausgereift ist, das ist die Lösung. Was der Bauer tun kann, er kann den Acker vorbereiten, er kann auf Sonne und Regen warten und den Pflanzen genügend Zeit geben. Er tut ganz alltägliche Dinge, um auf die Frucht am Ende vorbereitet zu sein. Ein Vorbild sind auch die Propheten. Sie redeten damals im Namen des Herrn, aber ihr Reden wurde verachtet. Dabei hatten sich diese Propheten schon als echte Propheten erwiesen, denn die Dinge, die sie sagten, sind wirklich eingetroffen. Die Propheten, die damals geredet haben, die Jakobus hier meint, sie konnten schon unterscheiden, ob sie eigene Eindrücke oder echte Worte Gottes weitersagten. Sie sagten nicht zu schnell, Gott hat mir gesagt, wenn sie nicht sicher waren, dass Gott wirklich geredet hat. Ihnen war klar, dass mit ihrem Reden, da konnten sie nicht reich und auch nicht beliebt werden. Aber sie taten es trotzdem, weil sie vielleicht von den Bauern gelernt hatten, dass man auf gute Früchte warten können musste. Und sie wussten, wenn Gott ein Wort schickt, das kommt nicht leer zurück. Jesaja 55, Vers 10 und 11, denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch eins sein. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Dann wird uns Hiob genannt als Vorbild. Er erlebte mehr Leid, als man sich irgendwie vorstellen kann, dass man das aushalten kann. Hiob 2, Vers 10 sagt aber Hiob, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und der Herr Jesus als Vorbild, er erlebte so viel Ablehnung in seinem Leben, immer wieder. Und schließlich starb er stellvertretend für die Menschen, die ihn abgelehnt haben. Er ging bis zum Sühnetod am Kreuz. Und Jakobus sagt, und dabei war er noch voll innigen Mitgefühls und voll Barmherzigkeit für diese Menschen, die ihm das angetan haben. Vielleicht sagst du, solche Vorbilder sind gut, aber ich bin damit überfordert. Ich schaffe das nicht, diese Geduld zu haben, die hatten. Und wenn du so denkst, dann gratuliere ich dir. Das schafft nämlich niemand. Dazu brauchen wir die Erlösung und die Kraft Gottes. Ja, der Herr Jesus, der konnte das, weil er Gott war. Hiob konnte es nicht selbst. Er wurde aber zum Vorbild in Geduld, weil er einen Erlöser hatte. Hiob 19, Vers 25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Die Propheten konnten es auch nicht selber, sondern sie konnten es durch die Kraft Gottes, weil sie Gott und sein Wort hatten. Der Bauer kann es auch nicht selbst, aber er verlässt sich darauf, dass Gott für das Wachstum sorgen wird. Und schließlich sagt Jakobus, wenn du das verstanden hast, dass Geduld wichtig ist, dann stärke dein Herz. Denn Geduld ist keine leichte Sache, aber sie ist so wichtig für mein Leben. Gib deinem Herzen durch Geduld immer wieder so eine kleine Portion Zuversicht. Ich habe den Eindruck, Jakobus denkt an stetige kleine Schritte auf diesem Weg aus dieser Mutlosigkeit und aus der Ungeduld heraus. Wir sollten eher erwarten, dass wir da eine Entwicklung machen und nicht so einen Raketenstart, dass du sagst, so, ab heute nur noch Geduld und das geht jetzt voll ab. Das wird wahrscheinlich nicht eintreffen. Das Herz zu stärken ist eben eher eine langfristige Sache, die immer wieder geübt werden muss. Sein Herz zu stärken bedeutet eigentlich, dass man es eben mit der Geduld, dass es mit der Geduld morgen ein klein bisschen besser klappt, als es heute geklappt hat. Ich möchte einmal zusammenfassen. Der Herr Jesus sitzt jetzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen. Das ist die Ankunft, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieser Aspekt von Advent, der Ankunft des Herrn, sie steht noch aus und wird eines Tages Realität. Und wir wissen, wenn diese Ankunft sein wird, dann wird sich alles radikal ändern. Auch das, was für uns heute Bedeutung hat und wichtig ist. Ich will bei aufkommender Mutlosigkeit und Müdigkeit in meinem Glaubensleben meinen Blick in Geduld auf diese Wiederkunft Jesu richten. Um auf diese Ankunft Jesu vorbereitet zu sein, da möchte ich wie der treue Knecht mit den mir anvertrauten täglichen Aufgaben beschäftigt sein. Und ich möchte, dass es mir unwohl dabei wird, wenn ich untätig nur noch die Zeit bis zur Ankunft absitzen will und abwarten will. So als würde ich auf dem Bahnhof sitzen und auf einen Zug warten, der irgendwann einmal kommen wird. So will ich mich auf die für mich verbleibende Jahre der Arbeit im Sinne eines treuen Knechtes freuen und gleichzeitig mein Herz durch die Aussicht der Ankunft Jesu stärken. In diesem Gleichgewicht möchte ich ein Leben führen, das ihn ehrt. Ich will auch darauf achten, dass mein Herz morgen etwas stärker sein wird, als es heute ist. Denn morgen bin ich dem Ziel näher, als ich es heute war. Ich wünsche uns viel Geduld im Warten auf den großen Advent. Gottes Segen auch zu diesem vierten Advent. Amen.